Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast. Mein Name ist Thorsten von vertriebsfilm.de und mein heutiger Gast ist der Finanzmensch. Der Finanzmensch heißt im echten Leben Markus Eisenhut und ist 30 Jahre alt, kommt aus der Oberpfalz und wir haben heute, ich glaube, das stärkste Nord-Süd-Gefälle hier, was wir jemals in diesem Podcast hatten. Vor allem auch sprachlich, das werdet ihr gleich hören. Also zwei starke Akzente kommen hier jetzt zusammen, Nord und Süd. Und ja, Markus ist Makler seit 2020 schon und hat auch Berührungspunkte mit der Landwirtschaft und viele andere spannende Dinge zu erzählen. Und umso mehr freue ich mich, dass du heute hier bist, lieber Markus. Freue mich auf unser Gespräch und dann lass uns loslegen.
Ja, servus zusammen. Servus Thorsten, schön, dass du mich eingeladen hast und ich bin schon ganz gespannt über die Fragen, die du mir heute stellen wirst und auf die ich antworten darf.
Ja, ich glaube, es werden kaum welche dabei sein, die du nicht beantworten kannst oder vielleicht auch gar keine. Lass uns einmal mit dir selbst persönlich ein bisschen anfangen. Du hast erzählt, du bist seit 2020 Makler, aber ja nicht direkt als Makler sozusagen in den Beruf gestartet. Du hast ja schon vorher ein bisschen was gemacht. Erzähl mal, wie ist bei dir der Einstieg in die Branche gelaufen?
Also ich bin Quereinsteiger. Der Einstieg in die Branche, das ist ein bisschen eine längere Geschichte.
Macht nichts.
Ganz zum Anfang, wir haben ja Zeit. Ich versuche langsam zu sprechen und deutlich zu sprechen, damit auch die Leute aus dem Norden das gut verstehen können, den bayerischen Dialekt. Ganz am Anfang, wie ich mich dazu entschieden habe, eine Ausbildung zu machen, haben wir schon darüber Gedanken gemacht, ob ich nicht vielleicht in der Bank eine Ausbildung mache. Ich habe mich aber dann dafür entschieden. Mein Vater hat gesagt, lern was Gescheites. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, Ausbildung zum Industriemechaniker zu machen. Mhm. Und mein Ziel war immer eine eigene Immobilie, ein eigenes Haus. War so mein Traum. Und deswegen habe ich mit meinem Ausbildungsgehalt, also mein erstes Ausbildungsgehalt, habe ich nicht komplett ausgegeben, sondern ich habe 90% davor einfach investiert in Aktien, Immobilien. Weil für mich war wichtig, wenn ich das Geld spare und gut investiere, dann komme ich schneller zu meiner eigenen Immobilie.
Ja, kurze Zwischenfrage an der Stelle schon mal. Aus einem Azubi-Gehalt 90% in Aktien und Immobilien investiert. Da sprichst du über Fonds oder was hast du da gemacht?
Ja, genau, Fonds. Ja.
Okay.
Fonds, ja. Beteiligungen, wie es halt möglich war, genau.
Ja, okay, gut. Genau. Wollte gerade sagen, wie hoch war dein Azubi-Gehalt, dass du direkt die erste Immobilie kaufen konntest davon?
Nein, das war nicht so hoch. Genau, also ich habe sehr wenig tatsächlich verdient, weil ich in einer sehr kleinen Firma war. Also ich war netto war es zwischen 500 und 600 Euro tatsächlich.
Also ja, okay, viel. Also typisch Azubi, ne?
Ja, ja genau. Aber ich konnte mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren, von dem her haben wir da auch Geld sparen können.
Ja.
Genau,
und cool.
Das war so meine Richtung und natürlich war dann auch das erste Gespräch bei der Bank, wenn man dann, ist mir auch mit den Eltern, wenn man dann unter 18 ist und da gibt es ja auch Anlagemöglichkeiten, aber ich habe relativ schnell festgestellt, dass einfach in der Bank mit dem Gespräch war ich nicht so zufrieden und deswegen habe ich selber eingelesen, was mache ich denn mit meinen Finanzen, mit meinem Geld und deswegen habe ich dann selber entschieden, einfach gewisse Dinge zu machen. Meine Eltern mussten halt dafür immer unterschreiben, weil ich noch nicht 18 war. Das war dann immer recht lustig. genau. Ja, und dann ist halt, das ist dann so weitergegangen. Ich habe dann meine Ausbildung verkürzt, damit ich einfach regelmäßig weiter investiert. Das war für mich einfach wichtig, um einfach schneller mehr Geld zu verdienen. Ich habe dann mein erstes Facharbeitergehalt bekommen. Genau, und dann einen Monat nach meiner Ausbildung bin ich dann gleich zu meinem Ausbildungsmeister und habe gesagt, der hat Manfred geheißen, und hat gesagt, Mane, wie schaut's aus, ich hätte gern mehr Gehalt. und er hat gesagt, ja, Markus, das ist ein bisschen schwierig, also ich weiß, du machst eine gute Arbeit, aber du hast halt einfach keine Erfahrung. Wir sind mit deiner Arbeit zufrieden, aber du hast halt keine Erfahrung, deswegen wird es halt schwierig, dass wir das durchbringen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, einen Maschinenbautechniker per Fernstudium zu machen, damit ich weiter Geld verdiene, weiter Geld investieren kann. Und einfach dann schneller aufsteigen kann. Habe dann auch während meinem Fernstudium auch dementsprechend die Maschinenbautechnikerstelle bekommen in meiner Firma, habe dementsprechend auch mehr verdient und dementsprechend konnte ich immer mehr investieren. Und dann war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich monatlich höhere Aktienrenditen hatte, wie ich an Gehalt verdient hatte in der Arbeit.
Okay.
Und das war dann für mich so ein Punkt, dass ich gesagt habe, okay, es ist spannend, das selber zu erleben. Und mit der Zeit, mit meiner Expertise, haben mich natürlich immer mehr Menschen auch gefragt, wie ich das mache. Also Freunde, ja. Arbeitskollegen, hey, kannst du mir bei meiner Steuer helfen? Welche Aktien investierst du? Genau.
Und da ja, habe ich dann natürlich. Oder? Das, also bloß weil man sich mit Geld auskennt, heißt das auch immer gleich, man kann eine Steuererklärung machen.
Ja, genau.
Das ja, ist schon spannend. Ja, ich wollte noch kurz mal nachfragen. Hast du wirklich einzelne Aktien gekauft oder hast du in Fonds investiert? Was war da so deine Asset-Klasse, in der du unterwegs warst?
Gewerbet alles. Also es waren am Anfang Fonds, durch das, dass ich erstmal bei der Bank war. Mhm. Und dann habe ich relativ schnell schon in Aktien investiert. Also wie der Abgasskandal von VW war zum Beispiel, das waren also Punkte, wo ich mich jetzt erinnern kann, wo ich auf jeden Fall dann investiert hatte, wo ich lange Gespräche gehabt habe mit dem Banker, ob das schon eine gute Idee ist, dass ich das mache. genau, meine Eltern, wie gesagt, haben halt immer unterschreiben müssen dann auch bei Aktiengeschäften. Ja. Deswegen war es am Anfang relativ erstmal weniger und dann wurde es halt immer mehr, wie ich dann 18 war. Genau. Ja. Genau, ja, cool. So war das. Und es war halt dann auch so, ich habe mich halt dann einfach weiterentwickelt und ich wollte halt wieder mehr mit Menschen zu tun haben. Mhm. Und deswegen war für mich einfach auch wichtig, okay, ich möchte in die Beratung gehen. Und habe dann mich entschieden, dass ich halt nebenbei beim Strukturvertrieb beginne, neben der Tätigkeit, und hatte halt da meine ersten Erfahrungen sammeln können und meine erste Struktur für mein Business.
Also war das wirklich so, dass du dich proaktiv entschieden hast oder hattest du, ich sag mal in Anführungszeichen, das Glück, dass jemand aus diesem Vertrieb auf dich zukam und dir die Möglichkeit gezeigt hat, dass es das gibt?
Tatsächlich war das eine Fügung. Das war tatsächlich eine göttliche Fügung. Also es war beides tatsächlich. Also auf der einen Seite hat mich das sehr gereizt, auf der anderen Seite wusste ich aber nicht, wie beginne ich. Und ich hatte jemand, den ich bei der Weiterbildung zum Techniker kennengelernt hatte. Mhm. Und der hat in dem Strukturvertrieb, hat sich dementsprechend selbstständig gemacht.
Ja, okay.
Und da sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen. Das ist tatsächlich zufällig entstanden. Und bei dem hatte ich dann einfach mal einen Termin, um meine Finanzen checken zu lassen.
Ja. Ja, okay, gut. Das ist ja der klassische Weg. Also genauso war es bei mir damals auch.
Ja.
Das war wirklich so, dass eine Freundin von mir damals mich anrief und sagte, hey, ich habe da was richtig Geiles und das haben die haben das auch jetzt schon in beansprucht und das musst du dir unbedingt anschauen. Und ja, gut, ich wusste überhaupt noch nicht, dann gab es einen Termin und dann hatte ich damals meine erste Wohnung schon irgendwie und dann habe ich sie natürlich erwartet, mit ihrem Partner zusammen oder so, ja, und dann stand sie auf einmal mit jemandem vor der Tür, den ich in meinem Leben noch nie gesehen habe und dachte, okay, was geht denn jetzt ab? Naja, und dann war es halt relativ schnell klar, dass es um Versicherung und so weiter ging und so ist dann auch bei mir der Weg in den Finanzvertrieb, Strukturvertrieb damals gewesen. Deswegen fragte ich jetzt eben nach, weil in dem Storytelling sagt man ja mal, ja, hey, dann habe ich mich damals entschieden, in einen Strukturvertrieb zu gehen, aber wenn man mal ehrlich ist, ist es ja eher, also man bekommt irgendwie durchs Netzwerk halt diese Möglichkeit offeriert und dann lässt man es sozusagen zu, ne? Du hast ja keine Bewerbung geschrieben oder so, sondern wie gesagt, wie du eben sagst, das hat sich halt gefügt, ne? Man ist durch Zufall mehr oder weniger dann ins System gekommen, ne?
Genau, wie gesagt, ich habe immer schon gesucht, wie starte ich am besten und das hat halt eins zu eins hat sich dann einfach zusammengefunden.
Ja, okay.
Und ich hatte dann einen Termin, auch nicht alleine, da war dann von dem Bekannten die Führungskraft mit dabei. Und die Führungskraft fand ich tatsächlich sehr inspirierend, weil so ich mir auch Beratung tatsächlich vorgestellt habe für mich. Genau. Wie ich dann aber dann begonnen habe, also wie ich dann komplett selbstständig begonnen habe, dort bei dem Strukturvertrieb mich anzuschließen, war diese Führungskraft, die ich so inspirierend fand, nicht mehr da.
Ja.
Genau.
Ja, okay.
Das war ein bisschen schade. Ja, und dann habe ich halt relativ schnell festgestellt, dass wenn ich bin dann, habe die ersten Leute beraten und habe relativ schnell festgestellt, dass die Leute halt viele verschiedene Berater haben. Also jemand von der Bank, jemand von der Bausparkasse, jemand von der Versicherung. Und jeder macht irgendwas, aber keiner macht das, berücksichtigt das, was der andere gemacht hat. Und deswegen war für mich einfach ganz klar der Ansatz, okay, wenn ich das mache, dann möchte ich es gescheit machen und dann möchte ich ganzheitlich beraten. Ja. Und deswegen war von mir von Anfang an wichtig, im Strukturvertrieb alle Weiterbildungen zu machen. Also 34C, 34D, 34I, 34F. Ja. Das war so meine Intention. Es fanden die im Strukturvertrieb die Führungskräfte nicht so toll, weil die Umsatz machen, wenn wir nicht weiterbilden. Ja, klar, ja. Aber ich habe die diese vier Paragraphen, weil ich den F, F habe ich, es waren zwei Prüfungen. Es gibt ja drei Abteilungen zum F. Das war innerhalb von 14 Monaten gemacht. Also ich habe das bei verschiedenen IHKs gemacht, weil unser örtlicher IHK nicht immer prüft und nicht jede IHK die Prüfung anbietet. Das heißt, ich war im März beim 34D, dann im Sommer beim 34I und im Winter, also im März war ich in der IHK in Regensburg. Beim 34D, beim 34I war ich in Heilbronn, beim 34F war ich auch in Heilbronn, das war der erste Teil und der zweite Teil war dann wieder im März in der IHK in München. Genau. Also ich habe praktisch das so eiskalt durchgezogen, weil mir war immer wichtig, ich wollte immer selber unterschreiben. Wenn ich was vermittle, ich wollte selber unterschreiben und das war mir einfach sehr wichtig. Genau. Nebenbei habe ich natürlich auch Umsatz gemacht. Klar, das ist auch wichtig, dass man dementsprechend ein Geschäft schreibt und einfach in der Praxis auch fit bleibt.
Ja, Logo, das heißt, klar. Aber insgesamt warst du dann doch nur 2 Jahre, glaube ich, knapp da in diesem Vertrieb, ne?
Ja, genau. Also ich habe gestartet am 22. Januar 2018 und bin zum 1.10.2020 raus. Mhm. Also ich habe nach einem Monat festgestellt, ich werde da nicht lang bleiben. und ich war ja da schon der Finanzmensch. Also ich habe mich da schon als Finanzmensch verkauft, aber bin dann unter den Denkmantel vom Strukturvertrieb gelaufen.
Ja.
Und für mich war einfach wichtig, ich wollte einfach immer meine Person verkaufen, weil ich wusste, ich werde nicht ewig da bleiben. Ich werde kein Team aufbauen und ich bilde mir einfach weiter und saug alles auf, was mir was hilft. Und dann habe ich Ende 2019 entschieden, im Herbst 2019 entschieden, okay, ich werde dann so bald als möglich von dem Strukturvertrieb mich verabschieden.
Ja. Mit wie vielen Kunden bist du bei dem Strukturvertrieb geendet sozusagen? Also wie viele Kunden hast du in dieser Zeit aufbauen können?
Es waren ungefähr 300.
300, okay. Das ist für 2 Jahre auch schon ordentlich, ne?
Ja, also
aus heutiger Sicht für dich wahrscheinlich eher klein, aber
ich habe halt alles mitgenommen.
2 Jahre sind 300 Kunden viel.
Ich habe halt alles mitgenommen. Also waren halt auch Kunden oder Mandanten dabei, die halt nur Sachverträge gehabt haben, eine Haftpflicht, ein Kfz, ein Haus und ein Wohngebäude.
Okay.
Ich bin immer mit dem Ansatz dran gegangen. Also am Anfang hat man ja nicht so viel Wissen. Aber ich habe immer gewusst, wen muss ich fragen, dass ich einfach zu einer Lösung komme. Und ich habe mich gerne in was eingefuchst. Also um einfach denjenigen eine Lösung zu bieten. Auch wenn es vielleicht unternehmerisch unklug war, weil es einfach, wenn ich jetzt nur Sachverträge mache, kommt nicht, wenn man die Zeit rechnet und was dabei rumkommt, kommt nicht viel dabei rum, aber es hat mir einfach halt geholfen, Erfahrung aufzubauen und einfach für die Zukunft vorzusorgen. Genau.
Ja, cool. Lass uns, bevor wir nochmal weiter auf dein Unternehmen jetzt eingehen, ein paar generelle Themen nochmal streifen. Du hast mir erzählt, dass das Thema Nachhaltigkeit bei dir eine große Rolle spielt. Und das kommt jetzt auch nicht von ungefähr, sondern deine Eltern, soweit ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, haben einen landwirtschaftlichen Betrieb, auf dem du auch manchmal noch irgendwie aktiv bist, glaube ich, ne?
Mhm. Ja. Ja, genau. Also ich habe das halt einfach im Blut, das Thema Landwirtschaft. Und ich habe halt einfach gesehen, wie sich die Natur verändert hat. Und deswegen war für mich einfach wichtig, wenn ich was zum Thema Finanzen mache, dass ich dementsprechend da die Nachhaltigkeit berücksichtige. Aber nicht nur ökologisch, sondern auch einfach soziale und ethische Werte. Genau, deswegen habe ich das natürlich in meine Beratung versucht zu integrieren. Das war im Strukturvertrieb ein bisschen schwierig. weil die jetzt da nicht so gut aufgestellt waren. Aber hat sich dann später einfach noch Möglichkeiten ergeben, um das nachhaltiger aufzustellen, das ganze System.
Ja, klar. Und wie gesagt, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du selber mit deinem Bruder zusammen noch manchmal auf dem Hof deiner Eltern irgendwie noch ein bisschen mithilfst. Was muss man sich darunter vorstellen? Markus auf dem Trecker und holt das Stroh und das Heu vom Feld? Oder was passiert
ja,
da?
Ja, genau. Also es ist natürlich, auf dem, dass das Unternehmen jetzt relativ stark gewachsen ist, ist halt natürlich immer schwieriger, da mitzuhelfen. Aber natürlich versuche ich, mitzuhelfen. Also das fängt ja schon kleiner an. Also wir haben bei unserem Büro einen Garten, wir haben einen Kanzleigarten im Büro, wo wir einfach gewisse Gemüse selber anbauen. Also ich habe einen grünen Daumen, soll man behaupten. Und für mich ist das halt einfach Ausgleich zum Alltag, wenn ich jetzt im Garten, also ich mache natürlich auch Sport, aber andere haben halt einfach gewisse Hobbys, die viel Zeit rauben, oder das heißt rauben, wo man einfach sehr viel Zeit verbringen kann. Und mich entspannt zum Beispiel, wenn ich jetzt Unkraut jäte, also wenn ich jetzt in den Garten gehe oder gieße oder einfach was Neues anpflanze. Das heißt, das ist einmal der Baustein. Und natürlich geht es dann auch größer am landwirtschaftlichen Betrieb. Das ist es dann so, wenn jetzt zum Beispiel Erntezeit ist, so wie es jetzt ist, dann sitze ich am Mähdrescher, also wir haben einen eigenen Mähdrescher. Einer drischt das Getreide, der andere fährt das Getreide weg. Oder auch bei der Kartoffelernte das ist dann wirklich so, dass ich halt dann am Traktor sitze oder halt einfach auf der Maschine stehe und einfach mithelfe, ja, genau.
Ja, cool. Ja,
und auf der anderen Seite natürlich, ich habe ja den mechanischen Hintergrund mit Industriemechaniker und Maschinenbautechniker. Da ist das so, mein Vater hat sehr viele Maschinen immer selber oder sehr viele Gerätschaften immer selber gebaut. Ja. Also er hat ein bisschen ein Talent dafür und ist natürlich dann auch so, dass wir halt einfach zu dritt, also mein Vater, mein Bruder und ich, einfach zusammenhelfen, um eine Maschine zu konstruieren und dann praktisch auch zu schweißen und umsetzen. Genau, und hat halt jeder so seine Talente.
Erzähl mal, was war die letzte Maschine, die ihr gebaut habt, die jetzt auch im Einsatz ist?
Wir haben ein 18-Tonner, also ein Anhänger selber gebaut von Grund auf, mit unseren eigenen Spezifikationen, also was wir halt alles so brauchen, mit Plane und so weiter und so fort. Und das haben wir von Grund auf selber entworfen und gebaut, bis halt dann der TÜV auch abgenommen hat, den kompletten Anhänger. Genau. Also mein Part war dann eher so mal der Part von meinem Bruder und von mir war eher das entwickeln. Mein Bruder hat es konstruiert und ich habe die technischen Berechnungen gemacht und zusammengeschweißt hat es eigentlich jeder. Also mein Vater, ich, mein Bruder.
Verrückt.
Ja, das war so das größte Projekt. Genau. Und davon haben wir insgesamt 4 Anhänger, die wir selber gebaut haben.
Ja, spannend. Cool. Ja, Mähdrescher fahren ist cool. Durfte ich früher auch mal machen. Wir haben auf so einem alten Bauernhof gewohnt, der kein eigenes Land mehr hatte, aber um uns herum waren halt noch aktive Höfe. Und dann, als ich kleine Jungs dann immer mit, insbesondere in der Getreideernte halt irgendwie mitgefahren, haben dann die Strohballen mit gepresst oder auf den Hänger geworfen oder sonstiges. Also es ist schon cool, kann ich gut nachvollziehen, dass du das auch heute noch machst. Wenn ich die Chance hätte, würde ich es, glaube ich, auch machen und nachts einfach mal eine Nacht durch auf dem Drescher fahren oder so, damit das Zeug fertig wird, hätte ich schon Bock drauf, aber habe aktuell leider nicht so die Gelegenheit dazu.
Es ist halt auch so, ich kombiniere es halt dann meistens. Ne? Es ist halt dann so, ich habe halt meine Telefonliste und ich habe es dann so, dass ich halt, wenn ich dann mithelfe, weil das, also ich sag mal, man kann ja das nicht planen, wann das Getreide passt, das sind 1-2 Tage, dann muss es weg. Ja. Ich habe meine Telefonliste und telefoniere dann die Telefonliste am Mädelshop.
Auch gut, ja. Das ist geil. Ja, echt cool, ja. Mega. Okay. Lass uns mal auf deinen heutigen Betrieb kommen. Ich habe vorhin schon eine kleine Andeutung gemacht. 300 Kunden ist wahrscheinlich für dich aktuell gar nicht mehr so viel, weil du hast mir erzählt, du hast aktuell bis ungefähr 1500 Kunden, je nachdem, ob man jetzt Haushalte, Einzelkunden oder sowas berücksichtigt. Das ist ja schon eine ordentliche Zahl. Hast du auch einen Überblick über die Zahl der Verträge? Also wie viele Verträge stecken dahinter?
Boah, nein, habe ich nicht. Ich habe es einmal, doch, du hast nach dem Vorgespräch, habe ich doch, ich habe geschaut, also ich konnte die Anzahl der Verträge nicht sagen, Aber ich glaube, so im Durchschnitt sind es 2 bis 3 Verträge pro Mandant.
Ja.
Wobei man sagen muss, natürlich, es sind halt viele Mandanten, die habe ich schon sehr lange. Und die haben halt nur dann die Haftpflicht und die Hausrat und die Kfz. Ja. Aber im Schnitt, wenn es jetzt neue Mandate sind, haben die schon im Schnitt 8 bis 10 Verträge oder mehr.
Okay, krass. Ja.
Je nachdem, ob wir das Vollmandat haben oder nicht. Also, wir beraten nach ganzheitlichen Ansatz. Wir machen das ja meistens, aber ab und zu kommt es halt vor, dass der Mandant sagt, ja, okay, die Sachverträge habe ich bei einem guten Bekannten und ich möchte die da erst einmal lassen.
Ja, okay.
Dann erfassen wir natürlich im System, aber wir beraten eben halt dann nur zu dem Thema Finanzierung und Vermögensaufbaustrategien und
Altersvorsorge. Du sagst jetzt auch mehrfach wir, also offensichtlich hast du Mitarbeiter, ne? Erzähl mal, wie ist dein Unternehmen aufgestellt?
Mhm, genau, also ich habe insgesamt 2 Freelancer, die halt mich im Social-Media-Bereich unterstützen und dann habe ich insgesamt 4 Mitarbeiter angestellt, also 2 Assistenten.
Ja.
Assistentinnen und dann eine Dame im Versicherungsbereich und eine Dame im Finanzierungsbereich.
Ja. Ja, und 2 Freelancer, die im Social Media Bereich tätig sind. Das hat es vor wenigen Jahren auch noch nicht gegeben, dass ein Versicherungsmakler zusätzlich Menschen im Marketing beschäftigt. Wie viel machen die für dich? Also du nimmst ein Video auf und droppst denen das irgendwo in der Cloud und die machen den Rest oder wie muss ich mir das vorstellen?
Eigentlich sind es nicht 2, sondern sogar 3 Freelancer. Wir bauen gerade eine nachhaltige Finanzakademie auf. Mhm. Und das machen die hauptsächlich.
Ja,
also
okay.
Mein Ziel ist einfach eine Akademie zu bauen, um einfach noch mehr Sogwirkung und Reichweite zu dem Thema Nachhaltigkeit zu bekommen.
Ja.
Und ich möchte mich einfach multiplizieren. Das ist der Hintergedanke.
Ja.
Und ich habe da eine Projektleitung, die sich um die 2 Freelancer kümmern, dass die Akademie praktisch aufbauen.
Ja, ja,
und mit cool. der Projektleiterin stimme ich mich dann einmal im Monat ab, was der aktuelle Stand ist oder was wir noch ändern müssen.
Ja, ja, spannend. Wann wollt ihr damit fertig sein? Habt ihr ein Ziel?
Ja, soll im Herbst online gehen.
Oh, okay. Das, genau. Zumindest kalendarisch ist das bald.
Genau, bloß wir sind gerade dabei, dass wir uns zertifizieren lassen. Ja. Und an dem hängt es gerade, das dauert ein bisschen länger leider, weil dann wären wir die erste Akademie, die zertifiziert ist.
Mit also was? Was für ein Zertifikat wäre das dann?
Von Finanzinstitut. Ich konnte das Institut jetzt nicht genau sagen, welches das macht, weil da bin ich jetzt nicht zu sehr drin. Ja. Aber die Lehrgänge, die zertifiziert sind im Finanzbereich, ist 34C, 34D, 34I, 34F und sonst gibt es keine Akademie, die an sich zertifiziert ist. Und wenn ich was mache, wie ich vorher schon gesagt habe, mache ich es gescheit. Und deswegen machen wir das halt mit, damit wir einfach zertifiziert sind.
Ja.
Genau. Und das Ziel von der Akademie ist praktisch, dass der Interessent, weil es wird irgendwann einfach viel Beratung geben, so wie es jetzt beim Steuerberater ist. Mhm. Und die ganze Beratung kann aber nicht vor die Finanzvermittler gemacht werden. Und es wird ja immer komplexer. Und das Ziel ist praktisch, dass wenn ein Interessent Beratungsbedarf hat und aktuell aber keinen Berater findet, so wie es ja im Steuerbereich ja aktuell ist, dass die Steuerberater nehmen aktuell ja keine Mandanten auf oder sehr wenige, er über die Akademie gewisse Themen einfach Antworten bekommt, selber umsetzen kann. Und er kann aber immer die Abkürzung zu uns nehmen über die Kanzlei. Wenn er jetzt sagt, okay, ich komme da nicht weiter oder ich habe da ein Problem. Das ist das Ziel mit der Akademie.
Ja. Ja, entspannt. Lass uns mal auf deine Marketing-Aktivitäten kommen. Also du hast jetzt ja schon erzählt, Akademie ist ja auch, kann man ja auch ein Stück weit ins Marketing mit reinzählen. Da wirst du sicherlich auch zukünftig Kunden drüber gewinnen. Aber es gibt so 2, 3 Besonderheiten, die du auch anders machst als andere. Lass uns mal damit anfangen, was du mit Investmentkunden machst, die mit dir über das Thema Investment sprechen wollen. Das ist auch eine Strategie, die du da fährst, die ich sicherlich schon mal gehört habe in ähnlicher Form, aber dass ich jemanden kennengelernt durfte, der das in der Praxis so umsetzt, dass da bist du jetzt, glaube ich, echt der Erste.
Ja, genau. Das ist eine gute Frage, Thorsten. Also wir setzen in unserer Kanzlei ein Investmentspiel ein. Das machen wir online. Und wir spielen mit den Interessenten 20 Jahre Börsenerfahrung in 105 Minuten. Das ja. heißt, die haben ein Startkapital und können dann entscheiden, ob sie in Aktien, in Immobilien, in Bitcoins oder in Startups investieren und können dann einfach schauen, wie hat sich das einfach entwickelt.
Ja.
Das ist für uns sehr effizient, weil die Interessenten spielerisch lernen
ja. Ja.
und es ist für jeden geeignet. Also ich habe in der letzten Spielrunde insgesamt 15 Teilnehmer gehabt. Es war der Arzt mit dabei, es war der Student mit dabei, es war jemand dabei, der jetzt gerade Ausbildung beginnt und ich habe auch ein älteres Ehepaar dabei gehabt, die ja, die waren so 55. Also querbeet alles. Ja. Und der BWLer war auch noch mit dabei. Also auch welche, die haben wirklich viel Ahnung gehabt und welche haben einfach überhaupt keine Ahnung gehabt. Und das ist für jeden geeignet. Und ich schicke jeden darüber durch, damit einfach seine spielerischen Erfahrungen macht.
Ja, und sind das dann irgendwie echt, also ist das eine fiktive Simulation oder sind das Echtzeitdatenkurse, die da irgendwie mit ins Spiel gehen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also es sind echte Daten, aber die sind verschleiert am Anfang. Das heißt, am Anfang gibt es einfach die Red Star Company, das ist ein amerikanisches Unternehmen in der Fahrzeugindustrie, so wird es im Spiel beschrieben. Und dahinter verbirgt sich einfach der America Fund, also der amerikanische Fonds dafür. Es wird dann nach dem Spiel aufgedeckt, dass das wirklich echte Zahlen waren. Aber im Spiel wird es vereinfacht, damit einfach, wenn jemand jetzt nicht so viel Hintergrundwissen hat, einfach trotzdem auch mitspielen kann.
Genau. Ja, ja, cool. Wie kommen diese Menschen in dieses Spiel rein? Also jetzt für dich in deine Spielrunde. Wie akquirierst du die? Hast du da ein Empfehlungssystem dahinter oder wie läuft das ab?
Also es ist so, dass wir das bei jedem Gespräch mit Mandanten ansprechen, dass wir das eingeführt haben. Das hilft uns vor allem auch bei jeder Mandant, der nur Sachverträge zum Beispiel hat, weil das Unternehmen entwickelt sich ja. Wir setzen das im Servicetermin ein. Dann, wir machen es aber auch so, dass wir das bewerben und dass die Spielteilnehmer immer noch mindestens einen Gast mitbringen. Das heißt, ich habe in der Spielrunde, wenn ich jetzt 16 Leute habe, 8, die ich kenne und 8, die ich nicht kenne.
Ah ja,
okay. Und somit trägt sich das automatisch. Aktuell ist es so, dass ich das noch, ich führe selber durch den Abend, ich mache selber die Spielmoderation, aber geplant ist, dass ich irgendwann eine Mitarbeiter habe, der das auch macht. Weil wir spielen aktuell einmal im Monat und wir könnten es öfter spielen, weil wir es öfter vollbringen würden. Genau.
Ah ja, schön. Ja. Interessant. Cool.
Und ich muss noch was einwerfen, Thorsten. Es ist so, die Leute sind so begeistert, wenn die mitgespielt haben, dass die dann sagen, hey, Markus, ich habe das jetzt den und den habe ich es noch erzählt. Jetzt mal ist es mittlerweile so, nach der Spielrunde kriegen die einen Bewertungslink, dass sie uns bewerten können und ein Link, wo sie den nächsten Termin sehen. Weil manche möchten dann nochmal mitspielen.
Ja.
Oder ich sage dann einfach, schickt den Link weiter. Dann können sie die Leute selber anmelden und dann ist das ein automatisierter Prozess.
Ja, cool. Und sind die dann vollkommen offen? Also du hast jetzt einen Mensch, den du kennst, einen Kunde oder zumindest einer, der gerade Kunde wird bei dir und der bringt jetzt nochmal jemanden mit. So, und der mitgebracht wird, der ist ja wahrscheinlich noch zumindest in Beziehung zu dir relativ kühl. Wie sind die danach drauf? Also sind die danach offen und sagen, ja, hey, cool, Markus, also lass uns gerne mal über Finanzanlagen sprechen oder kommt dann noch ein relativ langer Onboarding, Kennenlernen, Aufwärmprozess?
Also die meisten sind da wirklich offen, weil ich Gott sei Dank sehr tolle Mandanten habe und die Werte einfach halt auch passen von demjenigen, der mitgebracht wird.
Ja, okay.
Also von dem her sage ich, wird 90% dann davor umgesetzt.
Genau. Ja, wow. Weil klar, man kennt natürlich diese Akquise-Methoden, die es woanders auch gibt, wo du dann, weiß ich, zu irgendwelchen Infoabenden oder sonstigen Events eingeladen wirst, wo einfach überhaupt gar nicht klar ist, dass also zumindest für den Teilnehmer nicht, dass das am Ende ein Akquise-Tool für eine Vertriebsgeschichte ist. Aber das scheint ja bei dir anders zu sein. Also bei dir wissen die schon, okay, das ist jetzt, da steckt ein Finanzberater dahinter und der hat doch ganz klar die Absicht, uns als Kunden zu gewinnen.
Ja, der kann ja zum Schluss auch wählen, was er möchte. Er kann zum Schluss einfach wählen, ob er Beratung möchte, ob er eigene Spielrunde möchte oder ob er einfach kein Interesse hat. Genau, von dem her ist das total unverbindlich.
Ja, cool. Gut, Empfehlungen haben wir abgehakt. Und dann hast du noch zwei Bausteine in deinem Marketing, die ich echt spannend finde, weil die eigentlich so oldschool sind, dass sie schon wieder innovativ sind, nämlich Bauzäune und Kinowerbung. Fang mal mit den Bauzäunen an. Fang mal mit den Bauzäunen an. Wie bist du auf die Idee gekommen und was bringt sie dir?
Ja, ich dachte nochmal, um den Spannungsbogen ein bisschen aufrecht zu halten, weil wir jetzt doch schon länger quatschen, ich dachte nochmal kurz auf das Thema Empfehlung gehen. Also klar, das Spiel.
Ja, klar, gerne. Ja.
Und auf der anderen Seite ist natürlich schon so, dass wir hauptsächlich davon leben, dass wir weiterempfohlen werden, also auch nach der Beratung uns die Mandanten weiterempfehlen und uns einfach Nummern schicken oder die Empfehlungen direkt bei uns anrufen. Also das ist eigentlich das, womit sich unsere Marke, unser Unternehmen am meisten trägt. Social Media ist ein kleiner Teil, das ist, machen wir jetzt aktuell nicht so aktiv. Da kommt auch einiges rein. Aber das meiste kommt wirklich direkte Weiterempfehlungen von den Mandanten. Und jetzt gehen wir zu den Bauzäunen, um das Rätsel zu lösen. Ja. Also ich stelle Bauzaunplakate auf landwirtschaftlichen Flächen und in Neubaugebieten auf. Und wie bin ich auf die Idee gekommen?
Sag erstmal, was ist da drauf? Was ist auf dem
Plakat drauf? Drauf ist einfach das Bild, das auch auf der Homepage ist, also das Finanzmenschbild, wo ich auf dem Kartoffelacker sitze, oder ein Bild mit Mandanten, die ihr Haus gekauft haben, aber kein Werbebild, sondern das sind alles echte Mandanten, die sich fotografieren haben lassen mit mir. Wir haben eine recht tolle und, wie soll ich sagen, recht tolle und kreative Fotografin, die jetzt nicht so 0815 Bilder macht, mit einem eigenen Filter, und die sind auf dem Bauzaunplakat abgebildet. Das sind alles echte Mandanten, genau.
Ja, cool. Wie ist es dazu gekommen?
Wie ist das dazu gekommen? Ich habe damals auch wieder im Strukturvertrieb, ich wollte ja alles machen und ich war einer der wenigen, der auch das Thema Baufinanzierung gemacht hat. Also ich weiß gar nicht genau. Also ich war also vom Strukturvertrieb schon sehr stark im Thema Baufinanzierung. Also es hat nicht so viel Volumen gegeben, das bearbeitet wurde, und einen großen Teil davon habe ich gemacht. Und für mich war bei der ersten Finanzierung, die ich gemacht habe, haben wir gedacht, wie kann ich noch mehr so Interessenten zum Thema Baufinanzierung bekommen? Und ich bin dann durch das Neubaugebiet gegangen und habe gesehen, die Baufirmen stellen alle Plakate auf oder hängen die Plakate ans Gerüst.
Ja.
Aber keiner von den Banken, von den Finanzierern oder von den Finanzanlagenvermittlern stellt irgendwas auf. Das wäre doch eine Idee.
Ja.
Weil zu diesem Zeitpunkt war es ja so, dass im Nachbarort ein sehr großes Baugebiet ausgewiesen worden ist. Und ich mir gedacht habe, wenn ich da was hinstelle, dann habe ich auch die Chance, dass ich einfach Interessenten dafür bekommen kann. Und es herrscht ja auf so einem Neubaugebiet sehr viel Verkehr, wenn das ausgewiesen wird, weil sich viele Menschen einfach dafür interessieren. Die schauen sich das vor Ort an, wo könnte mein Bauplatz sein, und dann stolpert man die Leute über mein Plakat. Genau. Ja. Das war das erste, wo ich aufgestellt habe. Das war 2018.
Ja. Das heißt, du bist an die Gemeinde ran oder an den Besitzer dieser Fläche und hast gesagt, hey, ich würde hier gerne was machen, ich zahle dir dafür einen Obolus, oder wie hast du es eingefädelt?
Also ich bin an den Besitzer von dem Grundstück, meistens hatte ich ja das Grundstück, der hat das Grundstück bei mir finanziert, und ich habe ihn praktisch während dem Prozess schon gefragt, ob ich da Werbung aufstellen darf, bis das mit dem Bau beginnt. Genau, und so habe ich das eigentlich durchgezogen. Also
eine Parzelle sozusagen in dem Baugebiet hat, und dann hast du einfach da drauf deine Werbung aufgestellt. Ja, okay.
Genau. Oder ich hatte oft in einem Baugebiet 2-3 Parzellen, die ich finanziert habe, dann ist halt auf jeder Parzelle, wenn ich gerade frei Plakate hatte, auf jeder Parzelle eins gestanden.
Ja.
Genau. So ist es, so habe ich das immer gemacht, genau. Also das ist
die Omnipräsenz, die im Mikro-Mikro-Standort.
Ja. Genau. Und ich sag mal, an sich, weil das wärst du mir bestimmt auch fragen, an sich sind es insgesamt, ich glaube, 40 oder 45 große Plakate, also 3,40 Meter mal 1,70 Meter, also Bauzaunplakate, und 50 kleine, das sind Meter auf 50 Zentimeter.
Ja.
Und je nachdem, was das für ein Projekt ist, fahre ich halt dann hin und stelle das Plakat auf. Und wenn es jetzt Projekte sind, die jetzt nicht so viel Platz haben, dann reichen die das Meter auf 50 Zentimeter Plakat mit und das machen sie halt am Zaun fest oder ich habe ja einen Rahmen dafür.
Ja.
Genau. Und die stehen verteilt, sage ich mal, ja, zwischen München, Nürnberg und Furt im Wald. In dem Dreieck stehen, also da stehen die meisten Plakate tatsächlich.
Ja, genau. Ja, mega. Und hast du irgendeine Chance zu tracken, was durch diese Plakate passiert? Also hast du dann QR-Code drauf oder so, der getrackt wird oder irgendwas?
Also das nicht. Ich habe einen QR-Code drauf, aber da kann ich nicht tracken, wer das alles abfotografiert.
Ja.
Aber ich frage natürlich immer die Interessenten, warum das sie, also wie sie auf mich kommen. Und sagt dir der Fünfte, hey, du bist doch der die Plakate aufstellt.
Ja.
Genau. Und ja, es ist halt auch so, wenn jetzt derjenige zu mir ins Büro fährt, der sieht mir mindestens zweimal vorher schon über ein Plakat.
Ja,
auf den cool. Weg einfach zu mir. Genau.
Ja, cool. Und du hast ja, um noch auf den nächsten Punkt mal jetzt zu kommen, du hast ja dann eigentlich diese Omnipräsenz in deinem Mikrostandort, die hast du ja wirklich zu Ende gedacht, weil nicht nur Empfehlungen, dann kommen noch die Bauzäune, du bietest auch noch einen weiteren Touchpoint mit der Kinowerbung. Erzähl mal, was hast du, also was läuft da für eine Werbung und welchen Anteil hat das sozusagen in deinem Marketingmix?
Mhm. Die Kinowerbung ist auch wieder da entstanden, weil, wie gesagt, das große Baugebiet ausgewiesen worden ist und ich mir gedacht habe, hey, wie kann die noch einfach mehr Menschen da erreichen? Also schalte einfach in dem Ort einfach eine Kinowerbung, weil ja viele in das Kino gehen und das ein großes Einzugsgebiet ist.
Ja.
Und das ist ein Spot von 13 Sekunden, das ist das, was man auf der Homepage auch sieht. Also einmal das Thema, wie ich vom Traktor absteige.
Ja.
Und sage, als Finanzmensch oder als Landwirt weiß ich, was Nachhaltigkeit bedeutet. Dann das Bild mit der Feuerwehr, bin für meine Mandanten im Einsatz. Und dann einmal im Büro als Finanzmensch. Und dann hatte ich zum Schluss noch ein kleines Kind, das gesagt hat, danke Markus. Also das war so der ursprüngliche Werbefilm.
Ja.
Und irgendwann habe ich das verändert und habe das Danke Markus rausgenommen, weil es dann zu lang geworden wäre. Und dann habe ich sehr viele Beschwerden bekommen, warum dass ich das getan habe. Also viele Interessenten und Mandanten haben mir dann geschrieben, die wir im Kino waren, warum hast du das hübsche Kind rausgenommen vom Film? Ja, dann habe ich es mal wieder reintauen. Also es ist so, dass die Freunde, die mich kennen, die Interessenten oder auch die Mandanten, dass die wenig im Kino sind, dass wir einfach ein Bild machen mit dem Handy vor der Kinowerbung oder das abfilmen und mir schicken.
Ja.
Das Gleiche ist bei den Bauzahnplakaten auch. Also wenn die umeinander fahren und sehen mich, dann machen die ein Bild. Oder wenn ich mit einer telefoniere, dann sagen sie, hey, ich war letztes Mal in Steinberg und habe dein Plakat gesehen. Genau. Und es ist echt faszinierend, wie weit die Mandanten umeinander fahren mit ihren Autos, weil die meisten, wo wir geschrieben haben, die haben gar nicht von da, sondern die haben 150 Kilometer weg, aber die waren halt da kurz, die waren im Urlaub und haben mich halt da gesehen.
Ja, klar.
Genau.
Mega. Du hast eben gerade noch einen kleinen Einwurf gemacht, das haben wir ganz vergessen, ganz am Anfang. Du bist ja nebenbei noch in zwei freiwilligen Feuerwehren, richtig?
Ja, genau. Ja.
Klingt jetzt für den einen oder anderen auch erstmal verrückt, aber das ist, glaube ich, dem geschuldet, weil das quasi ein Hauptstandort ist und ein kleiner Ableger, ne? Irgendwie von so ein kleines Dorf noch irgendwie, ne?
Genau, also ich komme aus dem kleinen Dorf Grisau, das sind 250 Einwohner.
Ja.
Und wir haben da eine kleine Feuerwehr, da passiert jetzt nicht so viel oder wir haben nicht so viele Einsätze.
Ja.
Und durch meine berufliche Tätigkeit im Nachbarort im Vater und wir haben wir halt unterm Tag einfach das Problem, dass halt sehr viele in der Arbeit sind und wir trotzdem einfach auch auf der Autobahn fahren manchmal und auch eine Landstraße haben, die halt sehr viel befahren ist und dann habe ich mich halt entschieden, auch hier mitzuwirken und während meiner Arbeitszeit halt ausrücken dürfen und habe hier dann praktisch alle Weiterbildungen gemacht, die halt wichtig sind, also Atemschutzträger, Gruppenführer, Maschinist, Funker, genau, und deswegen kam es dazu, dass ich praktisch bei zwei Feuerwehren aktiv bin, wobei bei dem wo ich jetzt wohne, da passiert jetzt nicht so viel. Genau.
Ja, okay. Und wenn dann richtig mal was passiert, dann kommt wahrscheinlich eh die anderen noch mit dazu, weil es dann Nicht.
Tatsächlich, also in Bayern ist es so, tatsächlich nicht. Okay. Also da muss schon sehr was Großes passieren. Also das wird eigentlich, was heißt eigentlich, es wird durch die Freiwillige Feuerwehr halt abgedeckt. Es kommt halt dann noch eine Freiwillige Feuerwehr aus dem Nachbarort.
Das meinte ich, ne? Also genau, genau. Also das,
ja, genau. Ja. Genau. Aber wenn jetzt was Größeres passiert, also jetzt ein großer Zugunglück oder so, dann würde halt das THW noch dazukommen. Genau, aber es wird alles auf freiwilliger Basis abgedeckt, ja.
Ja, spannend. Sehr cool. Markus, ich glaube, die Folge war auf jeden Fall interessant. Ich glaube, wir haben einen guten Abriss gegeben, was du so treibst. Und ich bin echt gespannt, was, also ich lade dich jetzt schon ein in 3 oder in 5 Jahren, dass wir nochmal sprechen. Ich bin gespannt, wo du dann stehst. Das wird mit Sicherheit spannend. Und ja, ich danke dir für die Einblicke und wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal persönlich sehen.
Ja, danke, Thorsten. Mir hat es sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast, dass du mir Fragen gestellt hast und dass ich einfach auf die Antworten habe dürfen. Und wir können sehr gerne in 3 bis 5 Jahren nochmal reden und werden uns dazwischen wahrscheinlich noch das eine oder andere persönlich sehen. Genau, und an alle Zuhörer, danke fürs Zuhören. Und wenn Fragen sind oder noch einfach ihr noch Tipps braucht oder Infos haben wollt, dann einfach gern mich anschreiben über die Social-Media-Kanäle oder über die Homepage.
Genau, da bist du mit Finanzmensch, ist ja wahrscheinlich Instagram oder auch bei LinkedIn bist du, glaube ich, auch unter deinem Klarnamen, Markus Eisenhut.
Ja, genau.
Genau.
Oder in Facebook.
Genau.
Genau.
Perfekt. Alles klar. Ja, an die Zuhörer nochmal, also an dich, wenn du bis hierhin zugehört hast, dann erstmal vielen Dank dafür und das zeigt, dass diese Folge mal wieder spannend war. Und wenn du bis hier geblieben bist, dann wünsche ich mir, dass du jetzt noch eine weitere Minute investierst und bei Spotify oder bei Apple Podcast uns eine Sternebewertung gibst und ein kleines Feedback. Bei Spotify hast du sogar die Möglichkeit, einen Kommentar zu dieser Folge abzugeben. Nutz die doch auch und schreib dir, wie es dir gefallen hat oder was dir vielleicht gefehlt hat. Vielleicht hast du noch einen Impuls für uns, was besser sein kann. Und wenn du selber mal Gast hier werden willst, dann melde dich auch gerne bei uns und vielleicht ist deine Geschichte auch spannend für alle anderen. Also, dann hiermit sind wir am Ende. Markus, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.